toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich möchte Ihnen gerne vorstellen, Gerald Fidel Castro Castro. Er hat ja gedroht, er würde stundenlang reden, also kann man diesen Zusatz verwenden. Der Gerald Castro lebt in Wien. Er tut doch immer so, als wäre er ein Wiener. Das ist er allerdings nicht, weil das ist ein Tiroler. Er ist in Krebs geboren und ist ein Verrückter. Er ist jemand, der die Edition Tarantel im Grunde genommen am Leben erhält. Er gibt jedes Jahr unzählige Bücher heraus mit unglaublich spannenden Inhalten, die auch zum Teil sofort vergriffen sind. Ich wollte mir zum Beispiel zu diesem wunderbaren Friedhof der Namenlosen, den es in Wien gibt, wollte ich mir das wunderbare Buch, das er herausgegeben hat, besorgen. Es gibt schon nicht, es ist ausverkauft. Also ein Erfolgsverleger Sonderzeichen, der heute hier sein ganz neues Buch vorstellt, das ist der zweite Teil, nämlich Als der Wilgemon erwachte, Sagen und Geschichten zur Geschichte der Juden in Salzburg. Ich habe heute Nacht das Buch schon gelesen, bis auf eine Unzahl von Druckfehlern ist es sehr, sehr interessant. Und eine Frage bleibt offen, nämlich die, wem das Schloss Brilau heute gehört. Weil in dem Buch kommt auch das Schloss Brilau vor als ein Treffpunkt der Gourmets von Salzburg. Also der heißt dann, der Wörter hat dort gekocht. Ich kann dem Gerald diese Frage gerne beantworten. Das Schloss Brilau gehört der Firma, der Familie Porsche. So. Neben dem Gerald Krasl begrüßen wir heute als Begleitung zu seinen wunderbaren Texten, die er vorträgt, und zu seinen langatmigen Erzählungen das Duo Katastori, das ist Regina Hofgartner, die singt wunderbar, und der Peter Schwarzauer, der Schwarzbauer, der spielt Gitarre. Und ich habe beide hier in Salzburg schon gehört, und das ist ganz wunderbar, was sie so vortragen können. Also eine wunderbare Begleitung zu dem, was Gerald Krasl zu sagen hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Eine Warnung, bleiben Sie nachher hier. Wir führen ab 20 Uhr die Erich Mühsam Revue auf. Das ist auch Musik mit ganz interessanten Inhalten, mit politischen Dingen, die wir vermitteln wollen. Dankeschön.
Mein Liederlein, singt er von sein Weh allein zu mir in Lied. Stiller Abend, dunkelbräun, ich sitz beim Gläsel Wein. Was ist geworden von mein Tag? A Schatten ohne Schein. So hat Regen dunkelgold in mein Leder rein. So hat Regen dunkelgold in mein Leder rein. In mein Leder rein. In mein Leder rein.
Bitte da, ich mache alles im Stehen.
Danke, gerne.
Und Peter, die haben mich voriges Jahr schon begleitet, heuer sofort wieder, ganz toll. Bevor ich zum konkreten Buch was sage, allgemein, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich habe zu dem Wort Judentum, das allein befremdet mich, allein ganz eine normale Beziehung gehabt, wollte ursprünglich ganz was anderes machen. Und zwar, wir sind in der speziell Wiener Sagenwelt, aber insgesamt in der österreichischen Sagenwelt, diese ganzen Bigotten-Sagen und diese Herrschaftsverherrlichungen und so weiter ziemlich am Nerv gegangen. Die haben mir nicht so zugesagt und haben mich immer gefragt, wo sind eigentlich die Sagen von den Bettler, von den Handwerker, von den Bauern? Die sind vergleichsweise sehr wenige. Und habe in Wien eigentlich zu jedem Wiener Bezirk ursprünglich Sagen finden wollen und sagenhafte Geschichten, die nicht so bekannt sind. Und weil ich in Wien im zweiten Bezirk mit Unterbrechungen seit 1971 wohne, lebe und arbeite, in der Leopoldstadt, ehemalige Matzesinsel oder das Ghetto von Wien, bin ich davon ausgegangen, und wir wollten natürlich dann mit dem zweiten Bezirk beginnen, bin ich davon ausgegangen, da müsste es eine Fülle von jüdischen Sagen auch geben, ja, die unbekannt sind. Und überall, wo ich hingegangen bin, jüdisches Museum, in die Bibliothek, in der Seitenstettengasse, Wien-Museum, überall haben sie behauptet, es gäbe keine speziell Wiener jüdische Sagen. Und das habe ich nicht geglaubt. Ich habe es einfach nicht geglaubt, weil es gibt es nicht. Ja, es gibt eigene Sagensammlungen, jüdische zu Prag, zu Budapest, zu Krakau und überall. Die älteste Sagensammlung ist das Maßbuch, zu dem komme ich dann noch, in Regensburg. Also das gibt es einfach nicht. Ja? Und habe angefangen zu suchen, habe davor mal, schon einmal bei den Wiener Sagen trotzdem eine Sage, die sehr häufig vorkommt in ganz Österreich, fast in jedem Bundesland. Das sind immer diese Sagen vom ewigen Juden, ein Synonym auch für Antisemitismus. Allerdings die Geschichte des Ahasver ist, und selbst Theologen habe ich gefragt, wisst ihr überhaupt, wer der Ahasver war? Ja, das war ja nicht nur der Schuster, der den Jesus Christus sich verweigerte, ihm Einkehr zu lassen, sondern das war ja ein von Gott gestürzter Engel, neben dem Luzifer. Ja? Aber das ist eine eigene Geschichte, recht interessante. Und so hat das angefangen. Und ein Großteil meines Freundes- und Bekanntenkreises, der die meisten nicht mehr leben, das waren in früheren Jahren über Zeitzeugen, Überlebende aus Konzentrationslager, Exil und Widerstand. Und deren Erzählungen haben entweder immer im Jahr 1934 begonnen oder im Jahr 1938, weil das waren die einschneidendsten Zeitabschnitte, die sie erlebt haben, und da fangen dann ihre Lebensgeschichten an. Und jetzt habe ich diese Freunde gefragt, ja, aber was haben euch die Eltern und die Großeltern eigentlich für Geschichten und für Märchen und für Sagen erzählt? Na ja, auch nichts anderes wie den anderen. Und da gab es gleich bei mir ums Eck in der Böcklinstraße das Ehepaar Grossmann, Fanny und Ludwig Grossmann. Und die Fanny war die erste, die mir dann plötzlich Sagen erzählte aus ihrer Kindheit, hat sie sich so erinnert. Witzigerweise teilweise dann auf einmal zum Jiddeln angefangen hat. Und dann auf Jiddisch, da habe ich dann teilweise nichts mehr verstanden. Also die sind zurückkatapultiert worden in die eigene Kindheit. Und dann habe ich nur 12 Sagen aus Wien zuerst gehabt. Ja. Dann ist lang nichts gekommen und habe mir gedacht, das wird nur ein Heftel. Und das war wirklich, ich habe viel Sagenhaftes damit auch erlebt. Also da wird man wirklich zum Esoteriker. Vielleicht glaube ich dann ab morgen sogar ein Horoskope übrigens, ja, aufgrund der Gerda Rogers. Na, jedenfalls. Und wie ich da anfange, das Heftel mit den 12 Sagen zu machen, auf einmal prasselt es von Sagen und Geschichten herein. Ja. Und ich habe mich da gewundert. Und zwar inzwischen ist die Fanny ins Maimonidesheim gekommen und hat das weitererzählt den anderen Insassen. Und die haben sich total gefreut, die haben sich dann ausgetauscht. Und so kam es dann auch, dass sie zu verschiedenen österreichischen Bundesländern Sagen erfuhr, ursprünglich die meisten naturgemäß aus dem Burgenland. Ich selber habe sehr viel ausgegraben, dann aus der Steiermark und aus Tirol, weil da komme ich her ursprünglich. Und dennoch mit die erste Sammlung zu Salzburg, wo der erste Band voriges Jahr erschienen ist. Ich habe mich selber gewundert, eigentlich habe ich zu den anderen Bundesländern viel mehr Geschichten gehabt. Und voriges Jahr habe ich eben Bekehrung des Hegemon hier vorgestellt. Und das geht bis 1900, bis 1914. Ich bin auch draufgekommen, das muss ich auch noch erläutern, das habe ich schon voriges Jahr gesagt. Früher bin ich davon ausgegangen, dass Sagen ganz wichtige Geschichten, so quasi literarische Illustrationen zur Geschichte wären. Und während dieser Sagenarbeit bin ich draufgekommen, also erstens einmal, Sagen sind die Dokumente, die extremsten der Geschichtsfälschung, ja? Also der Verherrlichung von irgendwelchen Herrschern, die haben nichts mit der historischen Wahrheit zu tun. Daher war es mir ein Anliegen, das zu erweitern in einer Materialsammlung, dass das historische Umfeld möglichst stimmt. Weil ich bin schon, wir sind alle wissenschaftsgläubig und ich glaube an die Wissenschaft auch. Ja. Aber ich habe immer mehr festgestellt, wie spekulativ Wissenschaft auch sein kann. Ich erzähle Ihnen gerade bezüglich Salzburg eine Geschichte, auf die bin ich voriges Jahr eh da in Salzburg draufgekommen. Da gibt es doch diese berühmte Himmelscheibe von Nebra, kennst du die? Das ist so eine Scheibe, die wurde in irgendeinem Ort, Sachsen-Anhalt oder irgendwo, Thüringen oder ich weiß nicht, wo, hat man die ausgegraben, ja. Mit einer ganz tollen Darstellung des Himmels, ich glaube 3,5 oder 4.000 Jahre alt ist diese Scheibe. Und diese Himmelsdarstellung ist aber ganz typisch, wie die Ägypter damals den Himmel darstellten. Ja? Das kommt vom alten Ägypten. Wie kommt aber die Himmelsscheibe dorthin? Und das nächste ist jetzt, dass das Kupfer, auf dem das gemalt ist, aus einem Kupferbergwerk in Salzburg stammt. Jetzt frage ich mich, wie kommt eine vor 3.500 Jahren oder 3.500 vor Christus, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich kenne mich mit Jahreszahlen nicht so aus, ich bin ja kein Historiker. Und wie kommt eine Darstellung vom alten Ägypten, den Himmelsdarstellung, auf eine Kupferscheibe aus Salzburg und die kommt dann nach Thüringen, ja? Und ich bin schon früher, weil die ältesten Dokumente Juden in Österreich, ne, das ist die berühmte Raffelstädter Zollordnung 900 irgendwas, ja, beziehungsweise dann Grabsteine aus Friesach. Und ich habe mir schon immer gedacht, das gibt es einfach nicht. Das muss mindestens bei den alten Römern muss es schon jüdische Gemeinden gegeben haben. Nein, gibt es keinen Beweis. Weißt, also so sind die. Ja, aber zur Himmelscheibe wollte ich noch sagen. Und dann verkürzen sich auf Arte oder irgendwas ein Dokumentation. Und ich bin davon ausgegangen, natürlich ist ein israelitisches Volk schon damals aus logischen Gründen, da könnte jetzt lange einen Beweis führen oder eine Spekulation, nicht kein Beweis, eine Spekulation entwickeln, warum das Israeliten gewesen sein könnten. Und dann sehe ich aber plötzlich dann eine Dokumentation auf Arte, wo halt Wissenschaftler nachweisen, dass diese Himmelscheibe zusammenhängen mit dem, na, mit die, wie heißen die auf Irland, diese berühmten Stelen da, die, na, wie heißen die, gell? Bitte? Der Stonehenge, ja, dass das die gleiche Gruppe ist, ja. Und haben das ziemlich schlüssig bewiesen, ich glaube, das halt nicht. Ich glaube das, was ich glaube. Ja. Also so kompliziert, also ich wollte nur sagen, auch die Wissenschaft, gerade in der Geschichte, ist zum Teil oft sehr spekulativ. Das merkt man immer wieder, bin immer mehr drauf gekommen. Fantastisch war für mich dann eben Salzburg auch deshalb, weil der Adolf Altmann, das war der erste Text, ja, der wirklich sehr nachvollziehbar beschrieben hat, warum er der Auffassung ist, und das meiner Logik entspricht, dass selbstverständlich auch unter den Römern schon Juden da in Salzburg gewesen sein mussten, zweifelsohne. Und so entwickelt sich das dann. Ja. Die zweite Geschichte noch, was ich unbedingt sagen muss, und da bin ich auch drauf gekommen, bei den Sagen, ich bin dann auf unglaubliche Wiener Sagen gekommen zuerst, ja. Unter anderem gibt es einen Schriftsteller jüdischer Herkunft, wobei das Wort jüdischer Herkunft ist auch so eine Nazi-Kreation, aber wie soll man es nennen? Emil Hoffmann, ja, und da habe ich ein Sagenbuch in einem Antiquariat erstanden aus dem Jahr 1911. Da steht dann bei den Wiener Sagen zum Beispiel eine Sage drinnen, die heißt »Das Haus zum geizigen Schlüssel«. Ist eine Sage, ein rechter, netter, hübsche, das spielt in der alten Judenstadt und zwischen Simmering. Und so quasi als Einleitung schreibt er, dies sei die älteste Sage Wiens, was nebenbei auch nicht stimmt, aber damals, 1911, hat er angenommen, das ist die älteste Sage Wiens. Und ich habe mich gewundert, warum, erstens einmal handelte von Juden, ja, und warum. Rein als German, warum interessiert, hat das dann Germanisten oder Sagenforscher nicht interessiert, wenn das die älteste ist, allein aus dem Grund, egal wie gut oder schlecht die Sage man bewerten mag, warum kommt denn kein einziges Sagenbuch nach 1945 mehr vor? Ich kam auf das Rätsel, wisst warum? Da gab es sowas wie einen Sagenpapst, ja? Gustav Gugit, seit 1926 Mitglied der illegalen NSDAP, Ariseur von zahlreichen jüdischen Bibliotheken. Und der Gugit, der hat die ganze Sagenwelt Österreich, das war der Papst, das war der Diktator der Sagenwelt, der hat bestimmt, der hat im Vorwort der größten Sagensammlung Österreichs unten dann im Vorwort geschrieben, diese ganzen anderen Sagendichter, die können alle nicht schreiben. Es gibt nämlich nur einen, der die wahren Sagen kennt und am besten schreiben kann. Wisst, wer das ist? Gustav Gugitz. Der hat dann, wurde dann von den Nazis belohnt 1938, indem er dann Direktor der Wien-Bibliothek geworden ist. Und 1945 hat er dann 2 Jahre Berufsverbot gekriegt. und dann hat er ganz eine tolle Pension gekriegt und heute ist noch eine Gasse in Wien-Währing nach dem netten Herrn Gustav Gugitz benannt. Also das heißt, die Nazis haben nicht nur die Bücher verbrannt, die haben nicht nur Bilder verboten, die haben nicht nur Menschen vertrieben und Menschen ermordet, sie haben selbstverständlich alles, was nur an Juden erinnert, also speziell auch diese, das, was man Volkskultur nennt, zum Vergessen bringen wollen. Auch nach 1945, wie wir wissen. Nur sowas Nettes, ja, sowas Kindgemäßes, wie sagen, wenn interessiert es schon. Ja? Also, das heißt, in der Aufarbeitung dieser ganzen, also auch der Kulturverbrechen, ist es zuerst einmal um die großen Namen gegangen, ja, um die Schriftsteller, die plötzlich keiner mehr kannte, und über Maler, Musiker, aber dann nicht über Sagengeschichten. Nicht? Wobei natürlich Sagen, das wisst ihr, weder Märchen noch Sagen waren ursprünglich Kindergeschichten, sondern waren selbstverständlich Erwachsenengeschichten, waren zum Teil unglaublich schweinisch und obszön. Und erst mit der Romantik, mit den Gebrüdern Grimm und so weiter und so fort, sind sie dann kindgerecht entschärft worden. Apropos Grimm, ist auch so interessant, bei die, in die alten Märchensammlungen der Gebrüder Grimm gibt es übrigens ein ganzer Wahnsinns antisemitisches Märchen, das heißt der Jude im Dorn, ja, da ist der Jude so der Bösewicht natürlich und der kommt dann in ein Dornengestrüpp um, in der Sage der Gebrüder Grimm und das ist zum Beispiel wieder eine typische Wandersage und das steht aber alles nicht in die zwei Salzburg-Bücher drin, das steht in die anderen Wien-Bücher von mir drin. Da gibt es die älteste Version dieses Juden in Dorn, kommt aus Spanien im 12. Jahrhundert erstmals. Und da ist der Bösewicht, der im Dorn umkommt, allerdings nicht ein Jude, sondern ein Prälat. Ja. Und das ist dann einfach umgeschrieben worden. Und so ist es oft auch mit Wandersagen gegangen. Und da sind wir dann schon wieder bei die die Juden in Salzburg, weil natürlich viele Sagen, die wir kennen, überhaupt das Gros der Sagen, das wir alle kennen, wurde erstmals niedergeschrieben, so ab Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da hat man erstmals begonnen, diese überlieferten Geschichten überhaupt niederzuschreiben. Und vieles haben natürlich die Wurzeln oft, speziell die jüdischen Sagen, natürlich schon im Alten Testament, was wir nennen. Ja. Das sind dann nur immer wieder neu erzählt worden, ortsangepasst, wieder neu erzählt worden, etc. etc. Jetzt muss ich noch einen Schluss sagen, bevor ich euch bitte, weiter zu singen, weil es merkt schon, mein Herz ist übervoll, was ich euch erzählen möchte zu dem Thema. Jetzt nur vom Rundum. Jetzt habe ich den Faden verloren, sind's gleich.
Scholem. Solch ein sein Scholem und nicht kein Cholem. Als alle Völker groß und klein sollen Tag sich verstehen. Und Krieg und Milchome sich
den Faden wieder gewonnen, natürlich. Und zwar, ich bin kein Wissenschaftler, habe keine akademische Ausbildung. Ich komme in dieser dennoch Forschungsarbeit vor. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt sicher alle schon mal erlebt, dass ihr von außerhalb, was ich irgendwo von wo Gäste bekommen habt. Und mit denen geht es dann durch Salzburg und die sehen dann irgendwas, wo ihr täglich vorbeigegangen seid und das ist euch nie aufgefallen und dann merkt ihr, das ist ja wirklich was Besonderes. Ja? Also mir ist zumindest oft mit Gästen gegangen, die nach Wien gekommen sind und so geht es mir mit dem Thema. Also ich komme von außen, hatte von nichts eine Ahnung und arbeite mich einfach und sammle mich heran und lese und staune. Zum Beispiel, ich bin Agnostiker, ich habe schon in der zweiten Volksschule nicht mehr an Gott oder an Himmel und Hölle geglaubt und bin aber dann draufgekommen, dass es ein Wahnsinn ist, Weisheiten, die 4.000 oder 6.000 Jahre alt sind, einfach so zu ignorieren und zu sagen, das ist nichts wert. Ja. Und kommt da das ist ein Thema, das wird mein Leben nicht mehr aufhören, ja, das Beschäftigen damit, weil da wahnsinnig viel drinnen steht. Und so geht es mir dann erst recht, also zu jedem Bundesland da, ja, weil da finde ich da was, da höre ich da was. Und das ist eigentlich mehr oder weniger dann so eine Art Textsammlung, wir, und dann der Dieter sagt, ja, und da ist eine Ungenauigkeit, ja, okay, ihr kennt euch besser aus, freue ich mich dann um Korrekturen. Dennoch, und für jeden Kenner wird viel drinnen sein, was er eh schon weiß, garantiere aber, dass vieles drinnen steht, oder nicht das vieles, aber einiges drinnen steht, das da keiner weiß von euch. Nicht einmal der Gerd Kerschbaumer. Bin ich überzeugt, dass es mir gelungen ist im zweiten Band, wobei der Gerd natürlich einer der ist, der die größte Kenntnis von der ganzen Thematik hat. Im ersten Band habe ich mich bemüht, Sagen und Geschichten und Material bis 1914 zu sammeln oder darzustellen zum Thema. Und zwar 1914, da war ich oft gefragt, warum nicht 1900, weil nämlich Juden in Österreich meines Erachtens 1914 ein großer, also Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der Wendepunkt war, weil ja da Hunderttausende aus dem Osten geflüchtet sind vor den Pogromen. Und auf einmal auch Salzburg, wie viele waren da plötzlich? Ein paar Tausend, gell? Weil da bin ich auch gefragt worden, apropos heute in einer Buchhandlung, naja, das gibt es ja nicht in Salzburg, da hat es ja nur 160 Juden gegeben. Komme ich schon zur nächsten, nämlich jetzt zum zweiten Band. Was natürlich ein Wahnsinn ist, wenn es nur irgendwas über 160 gab, wie wichtig und wie wesentlich diese jüdische Kultur oder das jüdische Geistesleben für Salzburg war. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Salzburger Festspiele ohne der jüdischen Künstler überhaupt ermöglicht worden wäre? Und wenn jetzt zum Beispiel Mozart als Wirtschaftsmarke betrachte, entschuldigt, dass ich das tue, aber manchmal muss man sowas machen, wie viel zig Milliarden ist das wert, allein für Salzburg oder auch Wien. Und wenn du jetzt die Festspiele hernimmst, ja, geschaffen eben von, kommt drauf, zig Milliarden inzwischen, ja, und heute noch Milliarden Gewinn. Und daher, und das waren ja lauter, und diese Autoren, also natürlich Stefan Zweig als einer der ersten zu nennen, die haben ja eine Unzahl anderer Autoren, Kulturschaffender angezogen in diese Stadt. Ja? Und wie die das dann gesehen habt, und das ist geblieben auch nach 1945 nur, wenn ich dann denke an Hilde Spiel. Oder jetzt ist gerade, also ich dank Gerd Kerschbaum habe ich entdeckt, dann bin ich auf die Künstlerin Tausig gekommen, Helene von Tausig, ja. Und jetzt ist, wer in nächster Zeit nach Wien fährt, bitte unbedingt ins Jüdische Museum. Da sind Künstlerinnen, über 40 Künstlerinnen von 1930 bis 38, 1900 bis 1938, derzeit die tollste Ausstellung in Wien. Unbedingt sehenswert, grandios. Da ist die Tausig übrigens auch vertreten in dieser Ausstellung. Oder Robert Haas, ja, ein Fotograf, von dem ich bisher noch nie was gehört habe, 38 vertrieben. Und da gibt es jetzt aktuell die erste Ausstellung von ihm in Wien, im Wien-Museum. Und der hat von 1936 bis 35, 36, 37 geht es mal, war er bei den Salzburger Festspielen und hat die gesamte Prominenz fotografiert, unter anderem auch, aber was wie Hotels und Stadtaufnahmen und so weiter, 38 nach New York und ist dort Grafiker geworden. Also das heißt, Salzburg war so ein Anziehungspunkt. Und das war natürlich, finde ich schon, die große Sünde Salzburgs, was dann eben mit diesen Leuten aufgeführt haben, ja, denen es eigentlich so zu Dank verpflichtet gewesen wäre, aber das ist immer diese seltsame Angst vor Fremden, finde ich. Ja. Wenn ich da denke an das Vorjahr, die großartige, tolle Willkommenskultur, und wie ist das überhaupt möglich, dass das dann in so einer reaktionären Fremdenfeindlichkeit und in so einer Engstirigkeit, na und Angst und Panzer braucht man, mehr Polizei, Sicherheit, ein Wahnsinn, ja. Und, aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Ich wollte jetzt euch nur kurz Stefan Zweig. Nach dem Ersten Weltkrieg, also keine Sage, aber es kann man sagen auch, soweit Zeit ist. Stefan Zweig, Salzburg, wo Österreich all seine künstlerischen Kräfte repräsentativ zusammenfasste, wurde die internationale Metropole der Musik und ein Triumph ohnegleichen. Vergeblich suchten die Kunstkammern Deutschlands mit ihren unbeschränkten Mitteln in München und anderen Städten diesen begeisterten Zustrom aus allen Ländern uns, hat er geschrieben, abzugraben. Es gelang nicht, denn wir wussten, wofür wir kämpften. Über Nacht war noch einmal Österreich eine historische Aufgabe zugefallen. Die Freiheit des deutschen Worts, das in Deutschland schon geknechtet war, noch einmal vor der Welt zu bewähren, die europäische Kultur, unser alles Erbe zu verteidigen. Das gab dieser Stadt, der angeblich so verspielten, eine wunderbare Kraft. Es war nicht ein Einzelner, der dieses Wunder der Auferstehung vollbrachte, nicht Zeipel, der Katholik, nicht die Sozialdemokraten, nicht die Monarchisten, es waren alle zusammen. Und dann ist demgemäß natürlich ein ganzer Block drinnen, wo einfach die ganzen Beteiligten an diesem Wunder Salzburger Festspiele und die ganze Stimmung wiedergegeben haben. Also zum Beispiel, und da sind ja die Leute gekommen, ich erinnere an Annette Kolb, ja, die hat ein Buch geschrieben, das hat geheißen 1934, ja, wie sie 1934, also in dem Jahr, wie sie des Bürger, also sogenannten Bürgerkriegs, weil meiner Meinung nach waren die Februartage 1934 kein Bürgerkrieg, sondern da hat es 1933 den Putsch gegeben und 1934 war nur mehr das wohl kalkulierte, blutige Finale der Austrofaschisten. Man nennt es halt Bürgerkrieg, obwohl Bürgerkrieg ist was anderes. Aber ich bin ja kein Militärspezialist. Und ich habe davor schon erzählt, dass sie die bereits erwähnte Fanny Grossmann, nachdem ich sie dann immerhin, sie war dann schon ganz blind, in meinem Onides-Zentrum war und da habe ich dann mit verschiedenen alten, älteren Damen und Herren dann kennengelernt. Und da gab es dann eine, und damals habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass ich auch über Salzburg so viel schreibe. Ja, da habe ich mir dann nur immer die Notizen gemacht und da war eine alte Dame, eine Frau Miriam, deren Eltern aus Salzburg kamen und sie selber wollte nie wieder nach Salzburg zurück und die hat plötzlich so Geschichten gewusst und die hat die Geschichten dann in so einen Mischmasch von Deutsch, einen komischen Dialekt, Jiddisch und Englisch dann erzählt. Das war recht schwierig, ihr zu folgen. Daher habe ich damals nur so Notizen gemacht. Übrigens sehe ich da gerade eine Erzählung, Ernst Bloch war in Salzburg, ja, und hat über einen Untersberger Geschichte geschrieben. Also dort war wahnsinnig viel. Ja, und dazu, weil jetzt erst, ja, die Frau Miriam, ja, und die, da gibt es dann so Geschichten, zum Beispiel, hat sie besonders beschäftigt, das komme ich dann zum Schluss noch drauf, die Judenalm, das Judendorf, wie das war, nach der Vertreibung vom Persen Erzbischof, hat es da dann Geschichten, ja, drinnen habe ich auch, kennt ihr die Geschichte von Egon Erwin Kisch, Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg, kennst du die Geschichte von Egon Erwin Kisch, die ist sehr witzig, ja, steht da drin. Das dauert aber zu lang, um vorgelesen zu werden. Was er als Schüler erlebte, als er behauptet hat, dass Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist, seiner Großmutter gegenüber. Und gibt es ihm ein Watschen dann, weil er auf die Nerven geht. Weil dort, die Großmutter trat dann durch, ja, die redet dann. Blödheiten redet, sie gibt ja mal Watschen, weil er so viel Blödheiten redet, ja. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg ein solcher Unsinn. Machte ich jetzt wieder, denn ich hatte eben die zweite Ohrfeige von meiner Mutter bekommen. Da steht doch das Salzburg. Wo steht das, sagte meine Mutter, hob neuerlich schlagbereit die rechte Hand und lenkte ihre Augen in das Buch. Dort stand es tatsächlich. Sehr gut, kreischte Großmutter, das ist ja sehr gut, sie war ganz außer sich, das ist ja großartig. So wütend habe ich so noch nie gesehen, ja, und dann, da braucht ja nichts mehr zu lernen, wenn Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. Jungbunzlau ist die Hauptstadt von Jungbunzlau. Großmutter hat eine Tochter in Jungpunzlar verheiratet, eine andere in Pilzen, eine dritte in Brünn. Bei dem Wort Jungpunzlar erinnerte sie sich wohl, dass sie sich diese beiden anderen Töchter und meine Mutter, die in Prag war, nicht vernachlässigt durfte und schrieb, Pilzen ist die Hauptstadt von Pilzen, Brünn die Hauptstadt von Brünn und Prag die Hauptstadt von Prag. Mehr Töchter hatte sie nicht. Wir glaubten also, mit diesen Hauptstädten werde es zu Ende sein. Aber es war nicht zu Ende. Afrika ist die Hauptstadt von Afrika, Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland. Wenn das alles in dem Buch drinsteht, braucht er nicht mehr zu studieren. Und so geht's weiter, von Egon Erlenkisch, ja. Gut, und also solche Geschichten habe ich dann gefunden, oder von Felix Mendelssohn Bartholdy, wie es dem in Salzburg ging, dann Gustav Mahler, seine Liebesbriefe aus Salzburg an die Alma Mahler im Jahr, wann war das gleich, also müsst ihr jetzt schauen, irgendwo steht es doch, weiß ich jetzt nicht mehr. Dann habe ich gar nicht gewusst, welche Rolle der Gustav Bebel, nicht der Gustav, was sage ich denn, der, na, August Bebel, nicht, natürlich, da spielt dann Zuckmeier. Ja, also das ist ja auch so, in meinem Bekanntenkreis, wir treffen uns jeden Freitag zum Mittag in einem Gasthaus in Wien, da ist die, na, entfällt mir, Bias Margit, unsere Autorin, Zora Szymanko, Zeitzeugin, auch oft im Fernsehen, die trifft sie oft, und die hat immer gesagt, wenn die jetzt in der Flüchtlingsfrage immer wieder reden, ja, integrieren, ja, die müssen sich integrieren und die müssen besser Deutsch lernen, ja. Apropos Deutsch lernen, da habe ich auch was zu sagen. Ich kann mich erinnern, 1973 kamen sehr viele Flüchtlinge aus Chile zum Beispiel nach Österreich, unter anderem auch, und die sind wesentlich besser aufgenommen wie jetzt. Und da lernte ich eine Reihe von Chilenen kennen, die haben sich geweigert, Deutsch zu lernen, mit folgender interessanten Begründung. Also Pinochet hat die Macht übergriffen, die blutige, mit dem blutigen Putsch mit 10.000 Toten und Gefolterten. Und diese Chilenen haben gesagt, indem wir eine andere Sprache lernen, geben wir auf. Wir wollen Spanisch, Dings, wir sind überzeugt, wir gehen zurück nach Chile. Und in dem Moment, wenn wir Deutsch lernen, dann assimilieren wir uns. Und dann wollen wir vielleicht nicht mehr zurück in meine Heimat. Ist doch ein interessanter Standpunkt, oder? Also zur Assimilationsfrage. Ich komme jetzt nur deshalb, weil die Zora Szymanko hat immer gesagt, niemand war besser assimiliert wie wir Juden und hat uns das 1938 irgendwas genützt. Wir haben besser Deutsch können als die ganzen deutschstämmigen Germanen. Die haben ja nicht einmal ordentlich rechtschreiben können, unsere Banknachbarn und so weiter. Die haben alle immer von uns abgeschrieben, ja, in Deutsch. Ja, ist ja auch interessant. Das erwähne jetzt nur deshalb, weil von Karl Zuckmeier eine wunderbare Geschichte, wie er in Hentorf gelebt hat und wie er sie versucht hat, da einzugliedern, und welche Schwierigkeiten er damals auch hatte, ja. Hilde Spiel, ja, das wird da immer vergessen, welche wichtige Rolle die Juden überhaupt im Alpinismus spielten, aber da hat es ja eine tolle Ausstellung in Hohenems gegeben zu der Frage. Dann ein ganz wichtig, wer da aller gekommen ist, zum Beispiel ganz vergessen wurde, Erika Tietze Konrad. Ihr Mann Tietze hat eines der ersten Bücher über die Geschichte der Juden in Österreich geschrieben und sie selber war Kunsthistorikerin und hat mit einer unheimlichen, liebevollen Sprache die Pferdeschwemme da in Salzburg beschrieben, Gedichte verfasst zu Salzburg und so weiter. Dann jede Menge Texte über die Festspiele von, ich brauche jetzt alles nicht Ding, aber ich will jetzt endlich weiterkommen und fast schon zu einem Ende. Ja, ganz wichtig, da habe ich mich schon gefreut. Da, weißt, da sitzt dann so der Hahn, erst nebenbei Ö1, auf einmal wird das Buch von der Margit Fischer vorgestellt. Ja? das was geschrieben hat. First Lady Österreichs. Und habe ich nicht gewusst, ihr Vater war auch Jude und mit einer Salzburgerin verheiratet und hat in Salzburg in den 30er Jahren gelebt. Und sie schreibt dann, wie es ihrem Vater in den 30er Jahren gegangen ist. Und sie hat, die habe ich angeschrieben, ja, darf ich das verwenden? Sie, ja, gern, ja, Belegexemplar will's. Und danach ist von ihrem Vater den Otto Binder, wie er Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Salzburg lebte. Habe ich auch da gefunden, Annette Kolb habe ich schon erwähnt, Dimmick habe ich erwähnt. Das, was jetzt wahrscheinlich nicht einmal der Gerd kennt, sagt dir der Name Fritz Huberleck was. Ja. Da habe ich eine ganz steile Erzählung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Nazis haben 1933 bereits die Macht in Deutschland übernommen. Und was machen die Juden Deutschlands? Die wollen natürlich weg aus Deutschland. Wohin? Nach Österreich. Und da beschreiben sie, wie eine Gruppe, der Huberleck ist sowas, was man, wie nennt man die bei den Flüchtlingen, diese Menschenhändler da, oder, die da kriminalisiert werden, was die. Und der Erzähler ist so einer, der hilft Juden über die Grenze, ja. Und was da an der Grenze abspielt, wie sie da die Juden verhalten müssen, und das ist an der Grenze zu Salzburg, ja. Und dann, das ist, und wie es da angeht, über die Grenze, damit man nicht erwischt wird. Und dann im Hotel Traube in Salzburg füllen sie dann ihren Meldezettel aus, ja. Und dann glauben sie, sie sind in Sicherheit und schauen sie aus dem Fenster. Und da, wie sie aus dem Fenster schauen, da ist schon Nacht, ja. Und auf der Salzach treiben lauter Hackenkreuze, was, die brennen, brennende Hackenkreuze. Das ist der Schluss der Erzählung. Ganz irre, na da habe ich aber geschaut. Also Friederike Maria Zweig ist bekannt, ja, aber der Alfredo Bauer, der hat eine Biografie über die Zweigs geschrieben auch, ja. Und da beschreibt er, also die Nazis sind schon da und die Friederike Zweig geht nach Salzburg und auf einmal wird es von 3 HJlern angepöbelt, niedergeschlagen, als Hure beschimpft. Ein unheimlich dramatischer Text. Und dann kommt einer, verjagt die 3 und hilft der Frau auf. Und was glaubst du, wie der heißt, der ihr hilft und dann ins Café Bazaar mit ihr geht? Ein junger Herr, elegant gekleidet. Herbert von Karajan. Na gut, solche Geschichten. Und jetzt aber zu meiner geliebten Miriam. Die hat ziemlich viel dann so zur Zeit geschrieben. Das ist dann schon auch eigenartig. Ich gehe unten am Dom vorbei und da ist so also eine merkwürdige Skulptur. Das ist ja... Und zwar, wo nur die Hülle da ist, gell, von der, na, heißt das, wisst ihr, ich habe mich eigentlich ursprünglich gut vorbereitet, aber aufgrund der ganzen Chaos, ich bin nämlich ein gelernter Chaos, ich habe nur das Chaos gelernt, sonst habe ich nichts gelernt. Und da ist von der Anna Komik, ja, die tolle Skulptur, und die hat mich sofort fasziniert. Und das hat mich dann eine die Dings hat mich an die Frau Miriam erinnert, ja. Mein Bube hat mir einmal erzählt, als sich Juden wieder in Salzburg niederlassen durften, wurde eines Tages verkündet, dass ein Zadik, ist ein moralisch herausragender, geachteter Mann, in die Stadt kommen werde. Als er im Haus unserer Gebete seinen Vortrag beginnen wollte, war er zunächst verwundert, dass nur wenige unserer Glaubensgemeinschaft gekommen waren, um ihn zu hören. Er schloss die Augen, senkte sein Haupt, versank in ein stilles Gebet. Dann richtete er sich wieder auf und begann: Die Zeiten ändern sich und immer weniger Menschen hören auf die Wissenden. Und wenn sich hier nur drei von euch eingefunden hätten, würde ich genauso berichten, als wenn dieser Tempel nicht genug Platz hätte, all die aufzunehmen, die mich hören möchten, damit wenigstens die weiter berichten, was ich euch zu sagen habe. Es naht eine schlimme Zeit, noch nicht für euch, doch für eure Kinder und Kindeskinder, das ist noch nicht der Weltuntergang, doch es wird wie eine Probe zum Untergang dieser Erde sein. Es werden Männer kommen, ganz in Schwarz, die tragen die Totenköpfe als Hüte und in ihrem Gefolge sind Diener in Uniformen in den Farben von Dinef. Diese Männer kommen in riesigen Wegen aus dem Norden, die Feuer speien, schlimmer als es die größten Kanonen heute vermögen. Und in ihrer Begleitung fliegen Vögel aus Stahl, die so großes Unheil über die Städte Europas bringen, dass nirgends mehr ein Stein auf dem anderen bleibt. Einige seiner Zuhörer schüttelten ungläubig den Kopf und duschelten, und der soll ein angesehener Zadig sein. Andere jedoch merkten sie diese Prophezeiung, erzählten sie ihren Kindern weiter mit dem Auftrag, sie auch den kleinen Kindeskindern weiter zu erzählen. Und so kam es, dass im Vergleich zu anderswo es vielen Salzburger Juden gelang, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, als am 12. März 1938 die Nazis in Österreich einmarschierten. Hat einer von euch eine Uhr, damit ich nicht schon wieder in Tito verärgere? 5 vor ist schon.
Ja.
Echt? Ma, dann hab's nur. Dann eine Sage noch. Ja, auch von der Miriam, die wird euch erinnern. Es wisst schon, was ist eigentlich das berühmteste Lied der Welt? Stille Nacht, oder? Oder die Internationale. Da streiten sich die Experten. Und das wisst schon, gell? Stille Nacht war in der Urform ein Salzburger Hirtenlied. Muss ich noch kurz, das ist mein Ausklang. Mir gedulden. Ich hab's dann eh oben dürfen. Und dann kommt noch ein Chanukka-Lied. Wie der Perser Erzbischof alle Juden hat aus Salzburg vertreiben lassen, hat ein besonders armes Paar ihr Engel, also ihr Büblein, bei den barmherzigen Bauernfamilie zurückgelassen, mit einem Bündel alter Schriften, auf das der Bub, wenn sie nimmer zurückkommen können, nie vergessen soll, dass er ein Nachfahre Abrahams ist. Bauernfamilie hat aber Angst gehabt, dass die Fanger des Persen Erzbischofs bei ihnen finden könnten, drum haben sie ihn auf eine Alm versteckt, die dann von den Einheimischen die Judenalm genannt wurde. Bub ist ein Mann geworden, hat eine Familie gegründet und einer seiner Söhne hat die Alm übernommen. Ist schon richtig. Und als die schrecklichen Jahre ohne Sommer 1816 und 1817, übrigens ein Druckfehler, 1916, 1917 steht da leider übersehen, auch Salzburg erreichten, war auf der Judenalm nun wieder ein Senn, der heimlich wie seine Vorfahren nach dem Glauben seiner Ahnen lebte, doch sich nichts anmerken ließ. Aber der hat kein Glück bei den Frauen gehabt, dafür eine schöne und laute Stimme, die Leute in den Gemeinden rundum sagten, das ist halt ein narrischer, aber aufs Viech passt er gut auf. Andere Senn und Hirten trieben die Tierherden, indem sie das Vieh mit deren Lauten und das Weiter lasse jetzt alles weg. Auf jeden Fall, wenn Weihnachten kam, gab es damals erst in wenigen Familien des Adels oder bei sehr reichen Leuten vereinzelt Christbäume und ein paar kleine Geschenke für die Kinder. Beim normalen, wisst ihr, wie das alles damals war? Jedenfalls unsere Heldengeschichte kürzt jetzt radikal ab, ja. Und zur Chanukka-Zeit, der hat immer eine Ausrede gefunden, warum er nicht zur Christmette mitgeht. Zur Chanukka-Zeit des Hungerjahres 1816 rief er den Leuten im Tal nach, dass er versucht habe, aus Holzrut, Rinde und Wurzeln einen Suppenbrei zu kochen, um nicht Hunger leiden zu müssen. Aber daraufhin hat er die Scheißerei bekommen. Wie schaut es aus, wenn ich mitten unterm Hochamt zu Ehren der Geburt des Propheten Jesus zu farzen und furzen beginne? So hat er sich entschuldigt, dass er nicht mitmut. Und dann sang er ihnen kurze Verse in einer einfachen Melodie nach. Stille Nacht, heilige Nacht, wir bringen dem armen Kinderl ein Opfer dar. Ich bringe ihm ein Stritzerl, du bringst ihm ein Ohr, ich bringe ihm ein Buttern, ein paar Reißel Haar. Was das paar Reißel Haar bedeutet, weiß ich nicht. Du bringst ihm ein Teibel, ich bringe ihm zwei. Stille Nacht, heilige Nacht, wir wünschen Georgius Leonhardus ins Haus, dass alles Unglück muss weichen hinaus und jetzt, liebe Leute, wir Hirten, wir gängen jetzt nach Haus. Und die, die das gehört haben, sind so singend dann nach Oberndorf eingegangen und dort ist dann einer gesessen, der hat das gehört, der hat diese Grundnoten, die sind da abgedruckt übrigens, wenn es interessiert, die Urform von Stille Nacht, niedergeschrieben und ein Jahr später klang dann erstmals zur Christmette in Oberndorf ein Lied, das später neben die Internationale das berühmteste, meistgesungene der Welt werden sollte. Was aus dem letzten jüdischen Hirten auf der Judenalm wurde, wusste mir mein Bobe nicht mehr zu erzählen. Das Buch kostet nur heute bei uns 15 Euro, ab morgen 20. Das ist heute auch 20 Euro. Würde mich freuen und wir machen eine Monatszeitschrift der Rantl und sonst gibt es auch jede Menge Bücher bei euch. Und sie haben extra auf meinen Wunsch hin ein Chanukka-Lied einstudiert für meinen Text.
Ein Chanukka-Lied?
Chanukka.
Chanukka ist viele, Chanukka ist schön. Chanukka ist ja und öff bei Kreuz und verklein. Ach, Chanukka-Lämpel mit lichterlich acht, zittere lichterliche Nacht nach Nacht. Lichtlich und Redel und Chanukka-Geld, sie sind ja und öff bei jede Nacht der ganzen Welt. Chanukka jontef auf der ganzen Welt. Chanukka ist Friede, Chanukka ist schön. Chanukka ist jontef, vergreiß und verklein. Chanukka Lämpel mit lichterlich Wacht, zünd mir die lichterliche Nacht nach Nacht. Licht, Lech und Reidel und Chanukka Geld, sie's Jontef bei jeder auf der ganzen Welt. Chanukka Jontef auf der ganzen Welt. Chanukka Jontef auf der ganzen Welt. Chanukka Jontef auf der ganzen Welt.
Danke fürs Kommen. Freut euch auf das Folgeprogramm, Erich Mühsam, und bei uns kriegt ihr das Buch von Zuspolz, bitte, damit ich nicht so viel wieder mit nach Wien mitnehmen muss.
Termitinitus.org